Herr Jesus, hab du Dank für diesen Morgen. Danke, dass du selbst mitten unter uns bist. Und wir möchten dich jetzt darum bitten, dass du es schenkst, dass wir hören können, wie ein Jünger hört. Nimm weg, was uns von dir wegziehen möchte. Und gib uns einfach auch das rechte Hören. Amen. Guten Morgen, ich freue mich wieder mal bei euch zu sein. Es ist für mich immer auch ein besonderes Erlebnis, weil ihr doch im Gegensatz zu unserer Gemeinde eine kleinere Gemeinde sind. Da erlebt man einfach die Gemeinschaft in einer ganz anderen Art und Weise und das ist schön. Ich bin gerne bei euch. Und ich freue mich auch, dass meine Frau wieder da ist, mich begleitet hat. Ich weiß von anderen Predigern, dass das nicht selbstverständlich ist. Von daher bin ich da immer wirklich sehr dankbar. Meine Frau und ich, wir waren, vor 3 Wochen ist das schon her, wir waren in Urlaub in Österreich. Wir waren 14 Tage in diesem schönen und doch oft ein Stück weit verkannten Land. Wir waren 2 Wochen im Salzburger Land. Es war schön, das Wetter hat toll mitgemacht. Wir waren fast jeden Tag unterwegs. Und in der 2. Woche sind wir dann unterwegs gewesen, sind nach Taxenbach gefahren und sind durch die Kitzlochklamm gelaufen. Wunderschön, wie sich das Wasser so den Bahn bricht durch die Felsen hindurch. Und am Ende dieser Klamm, also man musste auch Sturzhelme tragen, falls was runterfällt, dann musst du die Sturzhelme abgeben, am Ende dieser Klamm. Und da stand auf einmal ein Kreuz und 2 Tafeln. Auf einer Tafel stand drauf: Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Und ich habe dann gelesen, was auf der anderen Tafel stand. Da stand drauf, dass es um ein Unglück ging im Jahre 1974. Eine Schulklasse mit 30 Mädchen ist durch diese Kitzlochklamm gelaufen und sie wollten am Ende, an der letzten Brücke, die es in dieser Kitzlochklamm gab, noch ein Gruppenfoto machen. Einige Mädchen setzten sich auf das Geländer, die anderen standen davor und plötzlich krachte die Brücke ein. Die Mädchen stürzten in die Tiefe. 8 Mädchen verloren dabei das Leben. Die anderen wurden zum Teil sehr schwer verletzt, geborgen. Und dann dieses Schild: Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Das hat mich tief bewegt. Und das lässt mich eigentlich bis heute auch nicht los. Ich habe darüber auch im Gemeindeblick geschrieben, da sieht man auch ein Bild von dieser Tafel. Ich weiß nicht, wer diese Tafel aufgestellt hat. Da stand nichts dabei. Waren es die Eltern? Waren es vielleicht die in der Schule? Ich weiß es nicht. Aber was dieser Vers für mich ausdrückt, ist ein unfassbares Gottvertrauen. Selbst dort, wo es eigentlich nur noch Trauer und Schmerz gibt. Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Ich denke oft seitdem über diese Tafel nach. Und es war auch der Grund dafür, heute Morgen mit euch darüber zu reden, was es bedeuten kann, wie ich es lernen kann, vielleicht ein Stück weit, solch ein Vertrauen in unseren Gott zu lernen. In der Bibel gibt es viele Begebenheiten und Erzählungen, die davon erzählen, wie Menschen in Situationen hineingekommen sind, wo sie erlebt haben, dass Gott sie herausgebracht hat oder die einfach auch ganz besondere Erlebnisse mit Gott hatten. Heute Morgen habe ich einen dieser Texte herausgegriffen und möchte ihn an den Anfang dieser Predigt stellen. Er steht in Matthäus 8, die Verse, der Vers 18 und dann die Verse 23 bis 27. Es ist ein sehr bekannter Text, eine sehr bekannte Begebenheit. Und dennoch möchte ich euch bitten, wenn ich den Text nachher lese, mal zu versuchen, diesen Text zu hören, als ob ihr ihn heute zum ersten Mal hören würdet. Weil oft an bekannten Texten, ja, das kenne ich schon, blende ich aus. Versucht mal, diesen Text so zu hören, als ob es heute das erste Mal wäre. Es geht um die Stillung des Sturmes. Als aber Jesus die Menge um sich sah, befahl er, hinüber ans andere Ufer zu fahren. Und er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da war ein großes Beben im Meer, sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm und weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir verderben. Da sagte er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer, und es ward eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass dem Wind und Meer gehorsam sind. Die biblische Geschichte von der Stillung des großen Sturmes ist alles andere als gemütlich. Ich lebe seit vielen Jahren am Bodensee, wie die meisten von euch wahrscheinlich auch, außer die Gäste vielleicht, die gerade momentan hier sind. Und da kann es schon auch mal zum Sturm über den Bodensee kommen. Und wenn dann die Blinklichter am Ufer aufblinken, Sturmwarnung, dann ist es gut, nicht mehr im Wasser zu sein oder möglichst schnell aus dem Wasser herauszukommen. Ihr in Überlingen kennt das sicher auch. Ich denke, dass es hier auch so Sturmwarnlichter gibt. Und ich habe mir sagen lassen, dass das in Israel auf dem See Genezareth noch viel krasser sein soll, weil es dort Fallwinde gibt, die den See in kürzester Zeit in ein sehr unberechenbares Gewässer verwandeln kann. Ich habe es noch nie erlebt, weil ich selber noch nie in Israel war. Vielleicht, wir haben es gerade vorher gehabt, vielleicht bekomme ich es nächstes Jahr mit. Denn da darf ich mir mit meiner Frau einen Lebenstraum erfüllen. Wir dürfen nächstes Jahr mit unserer Gemeinde zusammen nach Israel. Was ist geschehen? Die Jünger sind mit Jesus unterwegs. Jesus hatte gerade durch seine Vollmacht die Schwiegermutter von Petrus von ihrem Fieber befreit. Die Menschen drumherum bekommen das mit. Und sie kommen zu Jesus mit all ihren Krankheiten. Und Jesus heilt sie alle. Er heilt sie von den Krankheiten. Er heilt sie von den Dämonen, von denen sie besessen sind. Und die Menge wird immer größer um ihn herum, weil sie teilhaben wollen, auch vielleicht für sich, teilhaben wollen an diesem Wunder. Und dann befahl Jesus seinen Jüngern, in ein Boot zu steigen und ans andere Ufer hinüberzufahren. Jesus steigt zuerst in das Boot ein und seine Jünger folgen ihm. Sie machen sich auf den Weg mit ihm. Genau hier liegt der erste Schritt darin, Vertrauen zu lernen. Wer Jesus Vertrauen lernen will, muss Jesus kennen. Vertrauen kann man nur zu einer Person oder einer Sache haben, die man auch kennt. Menschen, die wir nicht kennen, werden wir oder nur sehr schwer oder gar nicht vertrauen können. Vertrauen wächst in dem Maße, wie die Beziehung zum Gegenüber wächst. Die Jünger sind schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs. Sie haben ihn in den verschiedensten Situationen erlebt. Sie schauen, was er macht und sind immer in seiner Nähe. Sie gehen hinter ihm her und lernen von seinem Verhalten. Sie reden mit ihm, sie diskutieren mit ihm, sie fragen ihn nach, wenn sie was nicht verstanden haben, und sie sehen und hören, was Jesus tut. Und sie merken, was dieser Jesus sagt, hat Hand und Fuß. Was er sagt, entspricht dem, was er tut. Und was er tut, entspricht dem, was er sagt. Auf sein Wort ist Verlass. Und in seinem Wort liegt Vollmacht. Vollmacht, die dazu führen kann, dass er sogar Kranke heilen kann. Er ist vertrauenswürdig und deswegen lernen sie auch, ihm immer mehr zu vertrauen. Die Kinder in unserem Gottesdienst, wenn die in ihren Gottesdienst verabschiedet werden, die werden immer mit einem Lied verabschiedet. Und es gibt ein Lied, das finde ich richtig toll. Schritt für Schritt immer hinter Jesus her. Ich weiß, ob ihr das kennt. Schritt für Schritt immer hinter Jesus. Darum geht es. Darum geht es. Schritt für Schritt immer hinter Jesus her sein. Schritt für Schritt da zu sein, wo Jesus ist. Schritt für Schritt hinter Jesus her sein. Ist das auch unser Ziel? Unser Handeln? Wenn ich immer hinter Jesus her sein will, wenn ich Jesus noch besser kennenlernen will, dann muss ich dort sein, mich dort aufhalten, wo Jesus zu finden ist. Ich muss meine Sinne auf ihn ausrichten. Das kann im täglichen Bibellesen oder im Gebet sein. Das kann im Gottesdienst sein. Das kann in der Bibelstunde sein. Das kann im Lobpreis sein. Das kann im Gespräch mit anderen Christen sein, zum Beispiel im Hauskreis, im Frauen- oder Männerkreis. Oder einfach dort, wo sich zwei Christen treffen, zum Mittagessen, zum Abendessen, und sich austauschen darüber, was sie mit Gott erlebt haben. Jesus nachfolgen heißt, mit der Gegenwart Gottes, mit der Gegenwart Jesu in allen Situationen meines Lebens zu rechnen. Das sieht bei mir zum Beispiel so aus, dass ich mit Jesus darüber rede, wenn ich zum Beispiel mit der merke, ich bin freigestellter Betriebsrat, ich muss zu vielen Terminen fahren und ich fahre los und denke mir, wieder Stau und weiß ich was alles und ich schaffe den Termin nicht. Dann rede ich mit meinem Herrn. Sage ihm, Herr Jesus, ich habe diesen Termin. Du kannst es machen, dass ich es schaffe. Ganz real. Und ich erlebe oft, wie dann dort, wo sonst Stau ist, ich durchkomme. Oder wenn ich zu diesen Gesprächen fahre, bete ich vorher drum, Herr Jesus, ich kenne die Situation nur ein Stück weit. Du kennst sie ganz genau. Ich möchte dich darum bitten, dass du in diesem Gespräch es schaffst, dass ich meine Klappe halte und zuhören lerne. Und in diesem Gespräch möchte ich, dass du dich verherrlichen kannst. Das mache ich eigentlich vor jedem Gespräch, das vor mir steht. Ich bitte Jesus, mich richtig zuhören zu lassen und dem anderen die Worte zu sagen, die Jesus ihm durch mich sagen will. Und in vielen Situationen frage ich mich einfach, was würde wohl Jesus jetzt an meiner Stelle tun? Nicht immer bekomme ich eine Antwort, aber immer öfters. Ich frage mich und dich, wie konkret kennst du Jesus in deiner Alltagssituation? Wie konkret ist Jesus im Alltagsleben Realität in meinem und deinem Denken und Handeln? Darf Jesus in allen unseren Lebensbereichen dabei sein und auch mitreden? Oder beschränkt sich die Gegenwart Jesu nur auf den Sonntagmorgen? Das können wir aus unserem Text lernen. Die Jünger sind dort, wo Jesus ist. Die Jünger gehen ihm nach. Und als Jesus ins Boot einsteigt, steigen sie hinterher. Sie wollen dort sein, wo Jesus ist. Und Jesus legt sich hinten im Boot aufs Ohr und schläft. Vielleicht unterhalten sich die Jünger noch darüber, was sie gerade erlebt haben. Wie Jesus die Schwiegermutter von Petrus heil gemacht hat. Wie er die Kranken geheilt hat. Wie er die Besessenen befreit hat. Und sie sehen die Menschenmenge, die um sie herumstehen. Und sie freuen sich darüber, dass sie bei ihrem Herrn sind. Dass sie mit ihm gehen dürfen. Dass sie in seiner Gegenwart, in seiner Nähe sind. Und als Menschen, die auf dem See Genezareth zu Hause sind, sehen sie aber auch gleichzeitig, wie der Sturm sich langsam aufbaut und anfängt, ihr Boot zu bedrohen. Und sie spüren, wie die Angst in ihnen aufsteigt. Wer sich vorstellt, das Leben der Jünger und der Christen gleicht einer idyllischen Kahnpartie im Abendsonnenschein mit leichtem Wassergeplätscher und etwas irischem Segen vielleicht, der irrt sich. Martin Luther sagt über diese Geschichte vom Stillung des Sturmes, so geht es, wenn Christus in das Schiff kommt, dann wird es nicht lange still bleiben. Es wird ein Wetter und ein Ungestüm kommen, die Sonne scheint nicht mehr und das Meer tobt und wütet. Ja, mit Jesus zu leben heißt nicht immer, es plätschert alles dahin. Denn Jesus führt uns manchmal an unsere Grenzen. Und das ist gut so. Der Sturm wird immer bedrohlicher. Aber Jesus liegt im Boot und schläft. Und dann kommen sie zu Jesus, die Jünger, die eingeschüchterten Jünger. Die merken, sie kommen nicht mehr weiter. Sie kommen zu Jesus und wecken ihn. Und hier sind wir beim zweiten Schritt, wenn es darum geht, Vertrauen zu lernen. Wer Vertrauen zu Jesus lernen will, muss zu Jesus kommen. Der Sturm wird immer wilder. Wasser schwappt schon ins Boot. Die Jünger fangen vielleicht schon an, das Wasser wieder mit Eimern oder was sie haben, aus dem Boot herauszuschippern. Aber sie merken, so langsam gleitet die ganze Situation aus ihren Händen. Und so kommen sie zu Jesus und wecken ihn und sprechen, Herr, hilf, wir verderben. So steht es in unserem Text. Im Markus-Evangelium wird es noch etwas anders formuliert. Meister, fragst du nicht danach, dass wir verderben? Dass wir umkommen? Ich bin noch nie in so einer lebensbedrohlichen Situation gewesen. Aber ich glaube nicht, dass die Formulierung so harmlos war, wie sie uns jetzt beschrieben wird. Wie kannst du jetzt nur schlafen und uns alleine lassen? Siehst du denn nicht, dass wir verderben? Kümmert es dich gar nicht, wie es uns geht? Du liegst hier im Boot und schläfst und wir kämpfen um unser Leben. Ich weiß nicht, ob sie so geantwortet haben. Aber ich könnte mir es sehr gut vorstellen. Kümmert es dich nicht, dass wir draufgehen? Der zweite Schritt, um Vertrauen zu lernen, heißt, komm zu Jesus. Komm zu Jesus und bring ihm all deine Anliegen. Und zwar nicht erst dann, wenn du gar keinen anderen Ausweg mehr siehst. Die Jünger sind es gewohnt, auf dem See zurechtzukommen. Sie sind es gewohnt, der tückischen See zu trotzen und wissen, was sie tun müssen, wenn die Wellen langsam anfangen zu stürmen. Und sie tun alles Notwendige und merken dann doch, dass alles reicht nicht. Und erst, als sie nicht mehr weiter wissen, keinen Ausweg mehr sehen, wenden sie sich an Jesus. Kennen wir das nicht aus unserem eigenen Leben? Wir leben unser Leben vor uns hin, weil wir es gewohnt sind, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und zu Jesus kommen wir erst dann, wenn wir nicht mehr weiter wissen oder vor einer schweren Entscheidung stehen. Als moderne und aufgeklärte Menschen können wir doch unsere eigenen Entscheidungen treffen, oder? Und so leben wir unser Leben aus eigener Kraft und aus eigener Verantwortung. Und Jesus wartet darauf, dass wir ihn in unser Leben einladen. Ihm die Herrschaft auch über die kleinen Dinge und Fragen des Alltags geben. Er fordert uns auf, betet ohne Unterlass. Das ist der Wille Gottes. 1. Thessalonicher. Oder all eure Sorgen werfet auf ihn. Er sorgt für euch. 1. Petrusbrief. In Matthäus 6 werden wir sogar aufgefordert, uns nicht um Essen und Trinken und unsere Kleidung zu kümmern. Ich werde diese Stelle jetzt nicht auslegen. Aber hier wird ausgedrückt, dass wir uns an Gottes Reich ausrichten sollen. Dann wird uns das zufallen, was wir brauchen. Und so kommt die Frage an mich und natürlich auch an dich: Welche Priorität hat Jesus in unserem Leben? Kommen wir nur in den großen und wichtigen Entscheidungen zu Jesus? Oder bekommt Jesus auch in den ganz kleinen und banalen Fragen und Entscheidungen in unserem Leben die Möglichkeit, uns nach seinem Willen zu führen und zu leiten? Darf Jesus mitreden, wenn wir zusammenstehen und über andere Menschen reden? Darf Jesus mitreden, wenn ich mit meiner Frau im Clinch liege, was natürlich nie vorkommt, und wir einfach wieder zusammenkommen müssen? Darf Jesus mitreden, wenn die Angst mir die Luft zum Atmen nimmt und ich nicht weiß, wie es weitergeht? Darf Jesus mitreden, wenn ich mich verletzt fühle und am liebsten mich verkriechen würde oder gar den Holzhammer auspacken möchte? Jesus kann nur dort mitreden, wo wir ihn einladen, in unserem Leben Anteil zu nehmen. Denn er bricht nicht in unser Leben ein. Er wartet, bis wir kommen. Und manchmal ist es so, dass die Sorge und die Bedrängnis in unserem Leben uns so belasten, dass wir keine wohlformulierten Gebetsworte mehr finden, sondern der Schmerz in uns Gott anklagen will und fragt: Warum gerade ich? Und Gott lässt das zu. Manchmal, wenn mir alles über den Kopf wächst, kann es passieren, dass ich mich in den Wald verziehe und mit Gott regelrecht streite. Und das ist dann nicht leise. Und Gott lässt das zu. Es ist ihm lieber, du kommst und klagst ihn an und sprichst mit ihm, als wenn du dich vor ihm zurückziehst und wegläufst. Die Jungen in unserem Bericht kommen auch zu Jesus und klagen ihn an. Kümmert es dich denn überhaupt nicht, wie es uns geht? Aber das Entscheidende ist, sie kommen zu Jesus. Bei den Jüngern in unserem Boot geht es um existenzielle Angst. Sie merken, dass ihnen eigentlich nur dieser Jesus helfen kann. Und so wenden sie sich an Jesus, weil sie davon überzeugt sind, dass dieser Jesus helfen kann, aus den Erfahrungen, die sie mit ihm bis jetzt gemacht haben. Und das ist der dritte Schritt, wenn es darum geht, Vertrauen zu lernen. Wer Jesus vertrauen will, muss glauben, dass Jesus die Macht hat, zu handeln. Die Jünger in unserer Geschichte kommen zu Jesus, weil sie mit ihrem Latein am Ende sind. Sie wissen nicht mehr weiter. Aber sie haben in dieser Zeit vor dem Ereignis Jesus kennengelernt. Als der, der die Macht hat, Kranke zu heilen. Als der die Macht hat, Dämonen zu vertreiben. Als der auch die Schwiegermutter von Petrus heilen konnte. Und zu wissen, Jesus hat eine Vollmacht und eine Kraft, die kein anderer Mensch hat. Wenn einer helfen kann, dann dieser Jesus. Und sie kommen zu Jesus mit einem Vorwurf, kümmert es sich nicht, aber auch mit einer Bitte, mit einer versteckten Bitte. Hilf uns. Wir wissen nicht mehr weiter. Wir brauchen deine Hilfe. Und Jesus steht auf und spricht zu dem Sturm und der Sturm legt sich. In der Parallelgeschichte zu diesem Matthäus-Geschichte in Lukas wird uns nun deutlich, dass die Jünger zwar geglaubt haben, dass Jesus helfen kann, aber tatsächlich an sein machtvolles Eingreifen haben sie nicht gerechnet. Dort heißt es, da stand er auf und bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers und sie legten sich und es ward eine Stille. Er aber sprach zu ihnen, wo ist euer Glaube? Sie fürchteten sich aber und verwunderten sich und sprachen untereinander. Wer ist dieser, dass er auch dem Wind und dem Wasser gebietet und sie ihm gehorsam sind? Hand aufs Herz. Wenn wir beten, glauben wir daran, dass Gott handelt? Oder machen wir es für die Jünger? Wir beten erstmal und wenn Gott antwortet, gut. Und wenn nicht, dann nehmen wir es halt doch wieder selber in die Hand. Wenn wir uns mal ganz ehrlich fragen, und das kann jeder nur für sich alleine tun, wenn wir uns mal ganz ehrlich fragen, bei wie vielen unserer Gebete wir wirklich damit rechnen, dass Gott handelt und ihm auch das überlassen, was bekommen wir als Antwort? Pavel Kosorin, ein tschechischer Schriftsteller, sagte, wie soll ich Leuten glauben, die inbrünstig um Regen beten und keinen Regenschirm mitnehmen? Ich bete schon seit vielen Jahren um die Genesung einer guten Bekannten von mir. Ich habe auch schon ein paar Mal davon erzählt, die für mich auch wirklich Vorbild im Glauben ist. Und bis jetzt hat Gott nicht gehandelt. Und manchmal stehe ich da und kann auch nur noch sagen, Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Und ich weiß, dass das Wort aus Römer 8, Vers 28 auch heute noch gilt. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Ich bin gespannt, eines Tages zu sehen, wie Gott an dieser Bekannten gehandelt hat. Ein Beispiel aus meinem Leben. Ich war mit meiner damaligen Freundin 3 Jahre befreundet. Wir haben viel miteinander erlebt, viel Gemeinsames erlebt und eine tolle Zeit gehabt. Aber etwas hat mich an dieser Beziehung massiv erschüttert, womit ich überhaupt nicht zurechtkam. Meine damalige Freundin konnte zu mir nicht sagen, ich liebe dich. Sie hat gesagt, ich mag dich, ich hab dich gern. Sie hat auch zu mir gesagt, ich mag dich mehr als alle anderen. Aber ich liebe dich, konnte sie nie zu mir sagen. Das hat mich so sehr belastet und erschüttert, dass ich eines Tages beschlossen habe, auf ein Wochenende wegzufahren und unter Fasten und Beten Gott dieses für mich Problem zu bringen. Und ich habe mit Gott an diesem Wochenende regelrecht gerungen, bis mir eines klar geworden ist, dass Gott mir deutlich gemacht hat, wenn ich von dir verlangen würde, du sollst diese Freundschaft auflösen, dann war ich nicht bereit dazu. Und es brauchte noch einen ganzen Tag mit Hadern mit Gott, bis ich dann gesagt habe, Gott, wenn du das von mir verlangen würdest, ich würde es nicht verstehen. Ich würde einen unwahrscheinlichen großen Schmerz erleiden. Ich wüsste auch nicht, wie ich reagieren würde oder wie es mir dann geht. Aber wenn du es von mir verlangst, dann will ich gehorsam sein. Meine Freundin wusste nichts davon. Sie wusste nur, der Manfred ist mal wieder weg. Und wir haben jeden Abend eigentlich miteinander telefoniert. Und auch an diesem Abend, nach diesem Gespräch, haben wir telefoniert miteinander. Über ganz banale Dinge, was an diesem Tag geschehen ist. Und als ich dann Tschüss zu ihr gesagt habe, sagt sie zu mir zum ersten Mal seit 3 Jahren, ich liebe dich. Ohne dass sie irgendwas davon mitbekommen hat. Das hat mir damals die Tränen in die Augen getrieben. Und ihr merkt, mir treibt es auch heute noch die Tränen in die Augen. So antwortet Gott, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm das anbringen, was er wirklich sagt. Und heute bin ich mit dieser Freundin von damals seit 34 Jahren verheiratet. Und das Wort, ich liebe dich, hat für uns eine ganz besondere Bedeutung. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Glaubst du daran? Vertraust du darauf? Traust du Gott zu, dass er alles vollbringen kann? Auch wenn Gott manchmal so völlig anders handelt, als wir es von ihm erwarten. Ich weiß nicht, was die Jünger gedacht haben, wie Jesus handeln würde. Aber sie haben nicht damit gerechnet, dass er aufsteht und den Wind bedroht und der Wind gehorsam wird. Dass er die Macht haben würde, dem Sturm einfach zu gebieten, das haben sie nicht erwartet. Wenn du zu Gott mit deinen Anliegen kommst, vielleicht weißt du nicht, wie Gott handelt, aber er wird handeln. Er hat es zugesagt. Schreibe Gott doch nicht vor, wie er nach deiner Meinung zu handeln hat. Gib ihm doch die Handlungsvollmacht. Denn er weiß doch am besten, was er zu tun hat und wie es dazu kommt, dass es dir zum Besten dienen muss. Öffne deinen Blick für das Schöpfungshandeln Gottes in deinem Leben und du wirst sehen, an wie vielen Stellen er in deinem Leben handelt, ohne dass du es bis jetzt nur geahnt hast. Das verspreche ich dir. Vielleicht hat Gott dein Problem ja schon lange behandelt. Aber du siehst es nicht, weil du darauf fixiert bist, wie Gott nach deiner Meinung zu handeln hat. Es gibt einen Leitsatz in meinem Leben, den ich seit Anfang meines Christseins gehört habe und der mich seitdem begleitet. Meine Ohnmacht und Gottes Allmacht ergibt Vollmacht. Nochmal. Meine Ohnmacht und Gottes Allmacht ergibt Vollmacht. Vollmacht, in deinem Leben zu handeln. Vollmacht, auch die Dinge anzugreifen und anzugehen, die in deinem Leben nicht gut gehen. Vollmacht, die Dinge in deinem Leben nach Gottes Plan und Willen zu verändern. Manchmal muss Gott uns aber dazu erstmal ohnmächtig machen, uns klein machen, damit wir erkennen, dass wir von uns aus nicht weiter können und dass wir anfangen, ihm die Führung in unserem Leben zu überlassen. Gott möchte dich und mich mit Leben füllen. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volles Genüge haben. Leben im Überfluss. So viel Leben, dass wir es gar nicht mitkriegen, dass wir es gar nicht erfassen können. Aber um einen Becher zu füllen, muss man diesen erst ausleeren. Bist du bereit, dich von Gott füllen zu lassen? Dann tu das weg, was dich daran hindert, in der Nähe Gottes zu sein. Dann gib Gott die Herrschaft in deinem Leben, und zwar auch in den kleinen Dingen deines Lebens. Und er wird in deinem Leben mit Vollmacht handeln. Das verspreche ich dir. Ich weiß nicht, welche Wege Gott dich in deinem Leben führt. Das weiß ich nicht mal für mein eigenes Leben. Aber ich weiß, dass er zugesagt hat, dass er dich führen wird. Ich weiß, seine Wege sind gut, selbst dann, wenn ich nicht weiß und nicht verstehe, wie Gott in meinem Leben handelt, so wie die Angehörigen der Mädchen in der Kitzlochklamm. Aber wenn wir an diesem Wissen festhalten, dass Gott für uns, seine Kinder, nur das Beste will, dann kann uns doch nichts mehr aus der Bahn reißen. Dann können wir doch mit allem zu ihm kommen und wissen, er wird es machen, weil er die Vollmacht dazu hat, Dinge in unserem Leben zu regeln. Und wenn es in deinem Leben gerade durch ein tiefes Tal geht, sei gewiss, Gott ist da und trägt dich auf seiner Schulter. Er trägt dich durch dieses Tal hindurch. Eines Tages werden wir sehen, wie wunderbar Gott gehandelt hat. Ich wünsche mir für diesen Morgen und für die Zukunft, dass wir in diesem Wissen und in dem Bewusstsein leben, dass wir Gottes Kinder sind und als seine Kinder umsorgt uns Gott mit allem. Und wenn wir gerade durch ein solches Tal gehen müssen, wünsche ich uns auch das Wissen und den Weitblick der Angehörigen von der Tragödie in der Kitzlochklamm. Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Amen. Ich möchte einfach noch euch noch einladen, Gott Antwort zu geben. Vielleicht kann noch ein oder zwei mit uns beten. Ich mache dann den Abschluss. Ich wünsche dir, dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat, wachsen möge mit den Jahren, dass sie dir dazu diene, die Herzen derer, die du liebst, mit Freude zu erfüllen, dass du in jeder Stunde einen Freund hast, der der Freundschaft wert ist, dem du vertrauend die Hand reichen kannst, auch wenn es schwer wird, mit dem du den Stürmen trotzen und die Spitzen der Berge erreichen kannst. Und dass in jeder Stunde der Freude und des Leids das freudebringende Lächeln des Gotteskindes mit dir sei. Und dass du in der Nähe Gottes bleibst. Ich wünsche dir, dass du dir jeden Tag der großen Liebe Gottes bewusst bist. Und du jeden Tag seine Gegenwart spüren kannst. So segne dich der allmächtige Gott. Amen.